Exklusiv Dr. Daniele Ganser im Auf1-Gespräch über den Krieg in der Ukraine. Peter Ganz bei Menschengeschichten Schicksale auf 1. An die Opfer der Genspritzen erinnern. Und das ist Kindergefährdung. Dominik Knepp über Drag Queen Lesungen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Gestern, vor 20 Jahren, am 20. März 2003, überfielen die USA den Irak. Massenmord und Verstümmelung von unschuldigen Frauen und Kindern inbegriffen. Ein trauriges Kapitel der neueren Geschichte, das zeigt, dass globalistische Verbrecher genau wissen, wie sie straflos davonkommen. Der Irak hätte Massenvernichtungswaffen, wie etwa Biowaffen, behauptete der US-Außenminister Colin Powell vor der UNO. Geeignet, die Welt auszulöschen. Deshalb müsste man schnell und eiskalt zuschlagen und den Irak präventiv angreifen. Das ist jedoch völkerrechtlich verboten und die Staaten der Welt verweigerten der USA die Gefolgschaft. Dennoch fielen am 20. März 2003 die USA und Großbritannien im Irak ein und verheerten das ohnehin schon am Boden liegende Land. Die Welt klatschte Beifall oder hielt sich betreten zurück. Nach der sogenannten Befreiung des Irak war bald klar, es gab nie Massenvernichtungswaffen. Der vorgeschobene Kriegsgrund war frei erfunden. In Summe kamen Hunderttausende Menschen zu Tode, schätzen unterschiedliche Quellen. Die Langzeitfolgen waren fürchterlich, da etwa auch Uranmunition eingesetzt wurde, deren radioaktive Strahlung noch Jahre nachwirkt. Totgeburten und verstümmelte Babys mit zwei Köpfen und verkrüppelten Gliedmaßen verursacht. Heute weiß man, die USA wollten ihre Atom- und Uranwaffen im Irak testen. Dennoch wurden die USA und Großbritannien von der UNO weder verurteilt und schon gar nicht bestraft. Der Angriffskrieg gegen den Irak war also völkerrechtswidrig. Die Befehlshaber begingen schwerste Kriegsverbrechen. Doch keine irdische Macht konnte die Führer der USA oder der Briten zur Rechenschaft ziehen. Ob im Libanon, Syrien, Afghanistan, Kuwait, Iran oder Irak, die Menschen in dieser Region verfluchen den blutigen US-Imperialismus. Doch es fehlte die Macht, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und es gab keine zweite öffentliche Meinung. So wie beim 11. September. Die Amerikaner hatten 2001 nicht die Möglichkeit, eine zweite Meinung zu hören. Nur die globalistischen und gleichgeschalteten Medien konnten endlos eine Einheitsmeinung propagieren. Wer über die Kriegslügen und Verbrechen im Irak schrieb, wurde vom Systemjournalisten als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Das tun sie auch heute, wenn man kritisch über die Machenschaften der Globalisten berichtet. Doch dieser CIA-Begriff hat sich längst zu einem Qualitätssiegel für kritische Geister und freie Medien entwickelt. Ob der 11. September, Irakkrieg, der menschengemachte Klimawandel oder Corona. Die Verschwörungstheoretiker und Schwurbler haben bei allem Recht behalten. Und einer dieser von den Systemmedien so geschmähten Verschwörungstheoretiker ist Dr. Daniele Ganser. Letzten Freitag hielt der Schweizer Historiker und Friedensforscher in der mit 800 Menschen ausverkauften Stadthalle im oberösterreichischen Wels einen Vortrag. Das Thema: Warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Via Twitter bedankte sich Ganser beim Bürgermeister dafür, dass dieser nicht versucht hatte, den Vortrag zu verhindern, wie das beispielsweise zuvor im grün regierten Innsbruck der Fall war. Meine Kollegin Isabel Janotka war mit dabei. Sehen Sie dazu folgenden Beitrag.
Wir haben uns auf den Weg nach Wels in Oberösterreich gemacht. Hier findet heute ein Vortrag von Dr. Daniele Ganser statt, dem bekannten Schweizer Historiker. Titel des Vortrages: Warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Du bist ja der Veranstalter des heutigen Vortrags von Dr. Daniele Ganser. Wie kam dieser Vortrag zustande?
Dieser Vortrag ist dadurch zustande gekommen, dass ich ja schon viermal einen Daniele gehabt habe in Sippachzell und er mich letztes Jahr gefragt hat, ob ich das Management für Österreich für ihn übernehmen würde. Und das habe ich gemacht und so sind wir jetzt unterwegs in der zweiten Tour durch ganz Österreich. Wir waren gestern in Villach mit fast 1000 Leuten, sind heute in Wels, morgen in Graz ausverkauft und am Sonntag in St. Pölten ausverkauft.
Was erwarten Sie sich vom heutigen Vortrag?
Die Wahrheit über die derzeitige Situation, die Weltlage. Ich schätze Daniele Ganser sehr, ich kenne ihn, deswegen bin ich sehr gerne hergegangen mit meinem Sohn.
Also ich erwarte mir heute richtig einen spannenden Vortrag, Daniele Ganser mal richtig live zu erleben. Also wenn man seine Bücher kennt, Wahnsinn. Und er ist trotzdem ein Friedensforscher und er ist da, dass er Frieden bringt und Frieden zusammenführt. Und er bringt halt wirklich Fakten auf den Tisch. Und das, auf das bin ich heute schon richtig gespannt.
Was hat Ihrer Meinung nach zu diesem Krieg geführt?
Die Amerikaner. Eindeutig. Weil wenn man einen Menschen segiert bis aufs Blut, dann wird er irgendwann mal wütend und genau das ist passiert. Also man kann jetzt natürlich sagen, den Krieg begonnen hat grundsätzlich der Putin. Was viele Leute nicht wissen, den Krieg gibt es seit 8 Jahren. Es hat nicht der Putin begonnen, es haben die Amerikaner begonnen. Mit dem Putsch von damaligen Präsidenten. Und so ist es eigentlich gestartet. Ne?
Ich hatte die Möglichkeit, noch vor Beginn des Vortrages ein Exklusivinterview mit Dr. Ganser zu führen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Ganser, und vielen Dank, dass Sie sich so kurz vor Ihrem Vortrag noch ein paar Minuten für uns Zeit nehmen.
Ja, danke für die Einladung, Frau Janotka.
Sehr gerne. Herr Dr. Ganser, der Krieg in der Ukraine hat ja eine lange Vorgeschichte. Seit dem Ende der Sowjetunion kämpfen Russland und die USA um die Vormachtstellung im Land. Ist die Ukraine nur ein Opfer im Krieg dieser Großmächte?
Nicht nur, aber auch. Also die USA versuchen natürlich, die NATO auszudehnen. Sie haben früher gegenüber der Sowjetunion versprochen, dass sie nur die DDR in die NATO nehmen, was sie 1990 gemacht haben. Die Russen haben dann 500.000 Truppen aus der DDR abgezogen 1994. Und 1999 hat dann US-Präsident Clinton Polen in die NATO reingenommen, Ungarn, Tschechien und 2004 hat US-Präsident Bush Estland, Lettland, Litauen reingenommen, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien. Also man ist immer weiter vorgerückt und dann hat man aus amerikanischer Sicht 2008 die Ukraine eingeladen, NATO-Mitglied zu werden. Und da sind eigentlich die Wurzeln für diesen Konflikt und wirklich Tote gab es ab 2014, da haben die Amerikaner die Regierung in Kiew gestürzt.
Und das ganze Interview von Isabel Janotka mit Daniele Ganser sehen Sie exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Themenwechsel. Bereits die Zulassungsstudien von Pfizer zeigen die katastrophalen Auswirkungen der mRNA-Spritzen auf die Fruchtbarkeit und bestätigen damit eine weitere vermeintliche Verschwörungstheorie. Die in den USA gerichtlich erwirkte Veröffentlichung der Pfizer-Files zeigte, dass der Konzern schon während der Zulassungsstudien über verschiedenste schwere Nebenwirkungen und Schädigungen der weiblichen wie auch der männlichen Fruchtbarkeit Bescheid wusste. Man wollte diese Daten für 75 Jahre geheim halten. Aufgrund einer Klage nach dem Informationsfreiheitsgesetz in den USA werden die rund 300.000 Seiten nun scheibchenweise veröffentlicht. Wie bereits berichtet, hat ein Team rund um Dr. Naomi Wolf die Dokumente analysiert und in Buchform veröffentlicht. Wolf schreibt zu den Fruchtbarkeitsschäden, Zitat: Am beunruhigendsten ist der erkennbare Rundumangriff auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit. Zitat Ende. Der mRNA-Stich könne die Beweglichkeit, Anzahl und Qualität der Spermien verringern und Schäden an Hoden, Eierstöcken und der Plazenta verursachen sowie den Menstruationszyklus beeinflussen. Pfizer berichtete auch über die Zerstörung von Spermien durch den Angriff von Antispermien-Antikörpern. Das bedeutet, dass das Immunsystem die Spermien angreift. Eine Entfernung dieser Antispermien-Antikörper ist nicht möglich. Die Schäden sind dauerhaft. Der Pathologe Dr. Arne Burkhardt identifizierte das synthetische Spike-Protein aus den mRNA-Corona-Injektionen mit Hilfe einer spezifischen Färbung in den Hoden eines 28-jährigen verstorbenen Mannes. Das Spike-Protein sammelte sich in allen Organen an. In einem Vortrag zeigte Dr. Burkhardt Bilder, in denen die Spike-Proteine die Spermien fast vollständig ersetzten. Zitat: Wenn ich eine Frau im fruchtbaren Alter wäre, würde ich keine Mutterschaft mit einem geimpften Mann planen, so Burkhardt. Noch mehr Anlass zur Sorge gibt die Möglichkeit der Rückschreibung der mRNA in DNA, wie eine aktuelle Studie zeigt. Das bedeutet, dass Erbinformationen wie etwa die mRNA der Impfungen auch an die nächste Generation weitergegeben werden können. Die Konsequenzen für die Fruchtbarkeit der nächsten Generation sind nicht absehbar. Den Transhumanisten wie WEF-Vordenker Yuval Noah Harari dürfte das gefallen. Ihm zufolge gibt es ja ohnehin Milliarden nutzloser Esser. Und wir bleiben noch beim Thema. Mit seiner Galerie des Grauens zieht Peter Ganz durch Stadt und Land und zeigt die Schäden und Nebenwirkungen der Genspritzen auf. Im Gespräch mit Birgit Püringer für Menschen, Geschichten, Schicksale auf 1 erklärt er, dass es nach seinen Berechnungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nur 1-6% der Nebenwirkungen gemeldet werden, rund 6,7 Millionen Impfopfer geben müsste. Demnach gäbe es auch rund 62.000 Impftote allein in Deutschland, schockiert der engagierte Bayer. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt aus der Sendung.
Weil Sie sagen, das wird noch Ausmaße annehmen. Sie beschäftigen sich ja intensivst mit den Corona-Spritzen. Also Sie sind ja da sehr informiert eben. Um kurz auch auf das zu sprechen zu kommen. Also es gibt ja ganz viele massive Nebenwirkungen. Mhm. Sie haben da Daten auch sich für Deutschland rausgesucht. Mhm. Offiziell, also das ist laut Statistik so, werden ja nur rund 6% gemeldet.
Genau.
Auf was für eine Zahl von Nebenwirkungen kommen Sie dann alleine für Deutschland? Mhm. Wenn man die gemeldeten hernimmt.
Genau, das darf ich Ihnen gerne sagen. Wir haben ja in unserem Land, also ich spreche jetzt von Deutschland, haben wir ja das sogenannte ehrliche Paul-Ehrlich-Institut, ja. Und dieses ehrliche Paul-Ehrlich-Institut fühlt sich ja verantwortlich, uns wirklich gut aufzuklären und zu informieren. Und laut dem letzten offiziellen Sicherheitsbericht, da gab es dann danach noch einen, der hat noch weniger ausgesagt, aber der letzte offizielle Sicherheitsbericht dieses ehrlichen Instituts vom März 2022 waren offiziell 692.000 Impfopferschäden. Und 2810 aller Wahrscheinlichkeit, also im Verdacht, verstorbene Fälle, die im Verdacht sind aufgrund dieser, Sie nennen sie ja Impfen, ich sage Genspritzen. So, es ist ja nur der Verdacht. Wir haben ja keine Beweise, ist ja klar, Obduktionen werden verhindert. So, das war der März. Dann habe ich gedacht, ich bekomme keine Zahlen. Und wir haben ja sehr viele kluge Mediziner. Zu der Zeit standen noch viele auf den Bühnen, sie haben uns ja alles in Einzelheiten erzählt und immer wieder, aber niemand hat sich die Zahlen einmal genau angeschaut. Dann habe ich mir gesagt, weil ich versuche einfach strukturiert zu denken und es einfach strukturiert wiederzugeben. Ja, und dann habe ich gedacht, wir haben ja die, es gibt eine offizielle Studie aus Amerika, die da sagt, maximal 1% werden gemeldet. Eine WHO-Whistleblowerin, eine ganz sympathische aus der Schweiz, bestätigt es. Und dann haben wir aber auch den österreichischen Pharmazieverband, der da im ORF offiziell bekannt gegeben hat, dass nur maximal 6% aller Fälle gemeldet werden. Und wissen Sie, Frau Büringer, wenn man das nur als 1% rechnen würde, dann sind das astronomisch hohe Zahlen, nochmal viel mehr höhere Zahlen, dass fast schon ich nicht mehr glauben kann. Und dann haben wir gedacht, dann nehme ich die 6% vom österreichischen Pharmazieverband, teil also alles durch 6%, nehm's mal 100 und dann habe ich noch anteilig die Monate dazugerechnet bis zum letzten Dezember. Dann bin ich auf die grauenvolle Zahl gekommen von 6,7 Millionen Impfopfern. Opfer, Geschädigte in Deutschland und 62.000 Tote.
Allein in Deutschland?
Allein in Deutschland.
Seit Beginn der Genspritzen?
Seit Beginn der Genspritzen, genau richtig.
Und die ganze Ausgabe von Menschengeschichten Schicksale auf 1 von Birgit Püringer mit Peter Ganz sehen Sie wie gewohnt in voller Länge nur hier bei uns bei auf 1. Und folgende Meldungen haben wir noch kurz für Sie zusammengefasst. Hollywood soll Weltklimapanik erzeugen. Da die Panikmache vor der Klimaapokalypse bei weniger Menschen Wirkung zeigt als angenommen, legt der Weltklimarat wieder einmal nach. So würde ein Temperaturanstieg um 1 Grad die Nahrungsmittelversorgung instabil. 2 Grad Celsius plus im Sommer das Verlassen der Häuser zur, Zitat, tödlichen Gefahr und plus 5 Grad das Überleben auf der Erde schlicht unmöglich machen. Lösen ließen sich die Probleme natürlich mit ganz viel Geld. Ganz, ganz schlechtes Kino stellen jetzt anscheinend auch das Climate Ambassadors Network und die Good Energy Story Agency fest. Daher haben diese nun mit Hollywood vereinbart, in Filmen neben LGBTQ-Werbung zukünftig auch ordentlich Klimapropaganda zu betreiben. Vielleicht gelingt es Tom Cruise und Co. ja besser, ein wenig Klimahysterie zu schüren. Klimagretel erhält Ehrendoktor. Auch auf der Wissenschaftsbühne treibt der Klimaschwachsinn weiterhin skurrile Blüten. So hat gerade eben die Universität Helsinki bekannt gegeben, wem sie demnächst die Ehrendoktorwürde zukommen lassen wird. Darunter auch Schulabbrecherin Greta Thunberg. Was wieder einmal unterstreicht, dass es sich beim Klimawahn um eine Pseudoreligion handelt. So ist es nämlich ausgerechnet die theologische Fakultät, die der Klimaheiligen in Form eines Dr. H.C. huldigt. Sogenannte Südländer messern weiter. Abermals wurde ein Deutscher, nämlich ein 31-jähriger einheimischer Familienvater, zum Opfer einer Attacke eines Mannes mit, Zitat, südländischem Aussehen, der anscheinend auch auf Volksfesten stets ein Messer bei sich trägt. Als der Dachdecker nach RTL-Informationen in Begleitung seines Sohnes und seiner Lebensgefährtin einen Streit zweier Männer schlichten wollte, rammte ihm einer der beiden ein Messer mitten ins Herz. Für den Schwerverletzten kam jede Hilfe zu spät. Obwohl der Polizei eindeutige Videoaufnahmen vorliegen, hat sie bisher darauf verzichtet, die Bilder des Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Stattdessen fordert sie diesen allen Ernstes auf, sich aufgrund der vorliegenden Beweise selbst bei der Polizei zu melden. Sabotiert hier etwa die Polizei politisch korrekt ihre eigenen Ermittlungen? Wird Trump verhaftet? Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, dass Donald Trump verhaftet werden soll. Hieß es erst, dass dies bereits am heutigen Dienstag geschehen könnte, wurde nun verlautbart, dass eine Anhörung des Ex-Präsidenten voraussichtlich nicht vor kommender Woche erfolgen würde. Vorgehalten werden ihm Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin namens Stormy Daniels aus dem Jahr 2016. Belastet wird der Ex-Präsident dabei ausgerechnet von seinem ehemaligen Anwalt Michael Cohen, der Ende 2018 unter anderem wegen Falschaussage zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Nach angeblichen Spionageballons und UFO-Attacken scheint den korrupten US-Demokraten offenbar kein besseres Ablenkungsmanöver mehr einzufallen. Island verschärft Einwanderungsgesetze. Selbst Island, das wohl kaum einer als Zielland angeblicher Flüchtlinge auf dem Schirm hat, kämpft mit der illegalen Einwanderung. Begleitet vom üblichen Wehklagen der bekannten Schlepperorganisationen hat nun die Regierungskoalition vergangene Woche gegen die Stimmen der linken Parteien beschlossen, seine Einwanderungsgesetze drastisch zu verschärfen. Ab sofort verlieren Migranten, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde, 30 Tage nach dem betreffenden Beschluss das Recht auf freie Unterkunft und Gesundheitsversorgung. Eigentlich selbstverständlich, in Mitteleuropa allerdings undenkbar. Es gibt Nachrichten, die man als Moderator am liebsten gar nicht verkünden möchte, und dennoch gibt es sie. Im Alter von nur 37 Jahren ist am Samstag unser geschätzter Kollege Georg Emanuel Nagel unter bislang ungeklärten Umständen verstorben. Er war im Sommer 2021 zu unserem Sender gekommen und war als Redakteur eine tragende Säule bei den Auf1-Nachrichten. Bekannt wurde Georg Nagel zuvor als Publizist und politischer Aktivist. In Erinnerung bleibt er dem Auf1-Publikum mit seinem Interview mit Thilo Sarrazin und unserer Redaktion mit seinen fundierten, geschliffenen und zumeist recht angriffig formulierten Nachrichtenmeldungen. Und wir kommen nach Österreich. Die meisten Politiker und Vertreter der Systemmedien reden zwar über den zwischen der niederösterreichischen ÖVP und FPÖ ausgehandelten Koalitionspakt, aber die wenigsten kennen ihn. Unter dem Titel Arbeitsübereinkommen Niederösterreich weiterbringen vereinbarten beide Parteien in 20 Punkten das, was sie in der kommenden Legislaturperiode umsetzen wollen. Wie wichtig das Thema Corona im Koalitionspakt ist, zeigt der Umstand, dass bis auf dieses die Punkte chronologisch aufgeführt werden. So folgt der Präambel sofort das Kapitel Corona. Darin erklärt man, dass sämtliche Corona-Zwangsmaßnahmen im Land aufgehoben und durch diese beeinträchtigte Personen entschädigt werden. Voraussetzung ist aber, dass der Verfassungsgerichtshof die Bestimmung im Nachhinein aufgehoben hat. Wer als Arbeitnehmer oder Bewerber für eine Arbeitsstelle wegen seines Corona-Impfstatus benachteiligt wurde, muss den alten Arbeitsplatz wieder bzw. eine neue Chance bekommen. Kernpunkt ist die Schaffung eines mit 30 Millionen Euro dotierten Fonds, aus dem alle Zahlungen an Corona-Geschädigte fließen sollen. Man darf also gespannt sein, wie die ÖVP versuchen wird, das Kapitel Corona aufzuweichen. Im 10. und letzten Punkt einigte man sich auf die Einsetzung einer Evaluierungskommission. Dort heißt es, Zitat, das Land Niederösterreich richtet unabhängig vom Fonds gemäß Punkt 1 eine unabhängige, unbefangene und weisungsfreie Evaluierungskommission ein, die sich mit den Maßnahmen, Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie, wie zum Beispiel Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen, auseinandersetzen und diese aufarbeiten wird. Die Ergebnisse dieser Kommission sollen für das Land Orientierung für Maßnahmen im Falle einer allfällig neuerlich auftretenden Pandemie sein. Zitat Ende. Diese Formulierung bedeutet, dass aus den gewonnenen Ergebnissen aber keine Pflichten zum Handeln entstehen. Doch auch wenn es sich hier nur um Symbolpolitik handelt, ist die Entsendung authentischer Vertreter in diese Kommission eine Voraussetzung für deren Glaubwürdigkeit. Eine Folge des ÖVP-FPÖ-Paktes in Niederösterreich ist offensichtlich auch die vorzeitige Auflösung der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordinationskommission, kurz GECKO. Und zwar zum 31. März. Nachdem nämlich bekannt geworden war, dass die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich sämtliche Werbemaßnahmen für die Corona-Impfung einstellen und Corona-Strafen zurückzahlen werde, war Feuer am Dach. Einige GECKO-Mitglieder kündigten daraufhin ihren Austritt aus der Kommission an, worauf man offenbar deren Abwicklung beschleunigen musste. Und wir bleiben noch in Österreich, wechseln aber das Thema. Die Globalisten trachten danach, alles Gewachsene aufzulösen und die Menschen dadurch zu entwurzeln. Mit der Transgender-Agenda soll das mit dem natürlichen Familienbild aus Vater, Mutter und Kindern geschehen. Schon in ganz jungen Jahren wird versucht, die Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung zu beeinflussen und zu verwirren. Diese Bestrebungen haben jetzt auch Wien erreicht. Meine Kollegin Sabine Petzl hat darüber mit Dominik Knepp, dem Wiener FPÖ-Chef, gesprochen.
Dem Bezirksvorsteher von Wien-Mariahilf, also dem 6. Wiener Gemeindebezirk, ist das Leben unserer Kleinsten offensichtlich nicht bunt genug. Da kommt ihm ein Trend aus den USA wohl gerade rechtzeitig hierher nach Europa. Sogenannte Drag Queen Story Hours für Kinder. In einer Buchhandlung im sogenannten Regenbogenbezirk Mariahilf findet zurzeit eine ganz besondere Lesung für Kinder statt. Eine Drag Queen liest Geschichten vor. Was mag in einem so kleinen Kind wohl vorgehen, wenn ein Mann in Frauenkleidern, in schrillem Kostüm, schrillem Make-up, mit einem fantasievollen Frauennamen Geschichten vorliest und etwas von Diversität, Toleranz und Buntheit erzählt? Und welchen Vorteil, welchen Unterhaltungswert sollte so eine Lesung für so kleine Kinder haben? Und was führen diejenigen im Schilde, die meinen, unseren Kleinsten eine solche Begegnung mit einer Drag Queen zumuten zu müssen? Und ist all das, was die Systemmedien und die LGBTQ-Lobby behaupten, wirklich noch normal? Wir treffen hier im Wiener Rathaus den FPÖ-Stadtrat Dominik Knepp und stellen ihm ein paar Fragen zu diesem Thema. Und ich darf mit einem Original Paternoster zu ihm hinauffahren. Bis gleich. Herr Dominik Knepp, der Trend der Drag Queen Story Hours aus Amerika ist nun endgültig auch in Österreich angekommen. Was halten Sie von dieser Art der Kinderunterhaltung?
Das ist keine Kinderunterhaltung, sondern das ist Kindergefährdung. Und hier steht der Schutz der Kinder immer im Vordergrund. Vor allem, dass Kinder auch in Ruhe und unbehelligt auch aufwachsen können, ohne dass irgendwelche Erwachsenen Einfluss nehmen oder man sie irgendwohin sexuell hindrängt. Und schon gar nicht von Männern, die glauben, sie müssen sich als Frauen verkleiden und das bei kleinen Kindern, Fünfjährigen, dann ausleben zu müssen. Das lehne ich ab und da gibt es auch von uns als FPÖ in Wien vehementen Widerstand. Nutzen hat das nur für denjenigen, der sich dort anscheinend sexuell ausleben will. Und da frage ich auch immer wieder, wer will denn, dass vor Kindern Stripperinnen tanzen oder irgendwelche Pornostars herumagieren? Das will ja auch niemand. Kinder sollen altersgerecht und vor allem kindergerecht aufwachsen und vor allem zu einer gewissen Normalität auch aufwachsen können. Das bedeutet, es gibt zwei Geschlechter, es gibt Mädchen und es gibt Buben, aber es gibt nichts dazwischen.
Wer steckt Ihrer Auffassung nach hinter dieser ganzen LGBTQ-Agenda?
Das ist eben eine radikale Lobby, eine Transgender-Lobby, die hier ihr Gesellschaftsmodell anderen aufzwingen will. Was zur Folge hat, dass unser Gesellschaftsmodell aufgelöst wird und auch unser Bild der traditionellen Familie aufgelöst wird. Und das kann keiner wollen. Bei uns oder nach meinem Verständnis besteht eine Familie aus Vater, Mutter und Kindern und nicht aus mehreren Vätern oder Vätern, die sich dann als Frauen verkleiden und dann Kindern auch noch beibringen, dass sie keine Buben sind, sondern vielleicht auch Mädchen sein können oder was auch immer dazwischen. Das ist nicht mehr normal und hier fordere ich auch die Politik und da meine ich alle Parteien auch an den Tisch zurückzukommen und auch im Sinne der Normalität und zum Schutz der Kinder endlich das hier zu untersagen, was hier propagiert wird von einer radikalen Lobby.
Jetzt ist ja der Bezirksvorsteher von Maria Hilf, er nennt das Regenbogenbezirk. Der Herr Markus Rummelhardt, ein großer Befürworter dieser LGBTQ-Veranstaltungen. Gab es mit dem schon irgendeine Unterhaltung oder eine Kommunikation, Konversation darüber?
Ich habe ihm medial ausgerichtet, was ich davon halte, solche Drag-Queen-Shows an Kindern vorzuführen. Und ich glaube, er hat das auch eindeutig verstanden. Aber im Endeffekt hat der Wähler das Wort und das ist dann spätestens 2025 in Wien der Fall.
Ja, bleibt nur zu hoffen, dass sich genügend Eltern, Großeltern, Psychologen, Pädagogen wehren gegen diese Indoktrinierung und die Frühsexualisierung und Verwirrung von kleinen Kindern. Denn es gibt nichts Verletzlicheres als Kinderseelen. Und wer bei diesem Thema wegschaut, handelt zutiefst verantwortungslos.
Und wir kommen nach Deutschland. Seit Bekanntwerden einer INSA-Umfrage vom Sonntag herrscht bei den Grünen erhebliche Nervosität. Mit nur noch 15% lagen sie erstmals einen Prozentpunkt hinter der AfD, die zugleich deutlich erstarkt ist. Die CDU steht bei 28, die SPD bei 21, die Linke bei 5%. Das starke AfD-Abschneiden ist umso bemerkenswerter, als die Partei anhaltend ausgegrenzt und stigmatisiert wird. In Meinungsumfragen wird sie erfahrungsgemäß eher klein geredet, um bloß nicht den Eindruck zu vermitteln, sie befände sich im Aufwind. Die Horrormeldungen der letzten Tage und Wochen waren wohl selbst für viele treue Grünen-Wähler zu viel. Nach nicht einmal anderthalb Jahren an der Regierung haben die grünen Minister ihren ganzen Dilettantismus und deutschfeindlichen Charakter offenbart. Immer mehr Menschen erkennen, dass ihnen diese Partei nichts anderes einbringt als eine düstere Zukunft von Verarmung, Arbeitsplatzverlust, Perspektivelosigkeit, Obdachlosigkeit, Verlust der eigenen Kultur, Überfremdung und ein Leben in Angst. Die grünen Ziele werden von der Mehrheit der Deutschen klar abgelehnt. Doch die Partei übt innerhalb der Regierung einen weit überproportionalen Einfluss aus. Der neueste Umfrageknick könnte auch daher rühren, dass die Grünen mit ihren fossilen Heizungsverboten und vor allem der Klimasanierungspflicht für Gebäude sogar ihre eigene Wählerklientel aufgeschreckt haben. Nicht alle von ihnen haben hunderttausende Euro übrig, um ihre schicken Altbauvillen oder Einfamilienhäuser klimagerecht umzubauen. Wenn es an den eigenen Wohlstand geht, gelangt die grüne Moral schnell an ihr Ende. Ob es sich bei der Krise der Grünen tatsächlich um die Vorboten einer Zeitenwende oder gar eines Politikwechsels handelt, ist indes mehr als zweifelhaft. Der Grund dafür ist, dass die einstmals bürgerlichen Parteien inzwischen selbst nur noch linke und grüne Politik machen. Vor allem die CDU ist voll auf Klimaideologie getrimmt und auch die FDP hat Geschmack am Bevormunden und Umerziehen der Bevölkerung gefunden. Also selbst wenn die Grünen nicht an der Macht sind, setzen eben SPD, Union und FDP das um, was die Globalisten ihnen auftragen. Die Grünen beherrschen den vorpolitischen Raum nahezu vollständig. Die Systemmedien und das gesamte Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Universität sind von ihrer ökomarxistischen Ideologie durchtränkt und geprägt. Der einzige Hoffnungsschimmer besteht darin, dass die Berührungsängste vieler Wähler gegenüber der AfD schwinden. Das Brandmarken als rechtsextrem oder angeblich verfassungsfeindlich verliert immer mehr an Wirkung. Immer weniger Menschen stören sich daran. Der Trend in den Umfragen stimmt insofern zuversichtlich. Und die gute Nachricht kommt wie immer zum Schluss und ist auch heute wieder keine alltägliche. Denn Recht haben und Recht bekommen sind bekanntlich zwei Paar Schuhe. Und dass politisch unliebsame Zeitgenossen vor bundesdeutschen Gerichten einmal nicht den Kürzeren ziehen, hat absoluten Seltenheitswert. Dennoch ist genau dies unlängst in Chemnitz passiert. Ein freier Betriebsrat hatte sich gegen seine politisch motivierte Entlassung gewehrt und mit viel Ausdauer und Unterstützung von Freunden und Kollegen am Ende doch noch vor Gericht obsiegt. Wie der letzte Beitrag für heute sehr lebendig zu berichten weiß.
Wir befinden uns heute am 17. März 2023 vor dem Landesarbeitsgericht in Chemnitz. Und heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Nach einem zweieinhalbjährigen Rechtsstreit konnten wir unseren Kollegen heute beglückwünschen. Er hat sich erfolgreich gegen zwei Kündigungen gewehrt. Und es war ein Prozess, der seinesgleichen sucht.
Mein Name ist Frank Neufert. Ich bin gelernter Industriemechaniker und arbeite seit knapp 30 Jahren in der Automobilindustrie. August 2020, ich war Betriebsrat und habe an einer Betriebsratssitzung teilgenommen. Und in der Betriebsratssitzung hat man mir illegalerweise vorgeworfen, ich hätte Videoaufnahmen gemacht, was ich nicht gemacht habe. Und man hat mir daraufhin eine fristlose Kündigung überreicht.
Unser Kollege ist gewählter Betriebsrat, oppositioneller Betriebsrat in einem IG Metall dominierten großen Betrieb eines deutschen Automobilherstellers. Und die von Co-Management und Korruption zerfressenen IG Metall Betriebsräte haben natürlich alle Mittel versucht, um genau solche Kräfte wie uns das Leben schwer zu machen.
Es sind insgesamt 8 Zeugen vernommen worden, betreffend den Ablauf einer Betriebsratssitzung im Jahre 2020. Die von der beklagten Seite, also von Seiten des Arbeitgebers benannten Zeugen, haben auf Befragen eingeräumt, dass sie ihre Aussagen untereinander abgesprochen haben, dass sie so 14 Tage vor dem Termin sich getroffen haben und sich wechselseitig erzählt haben, woran sie sich erinnern konnten. Das wird das Gericht bei der Glaubwürdigkeit der Zeugen gewiss berücksichtigen können.
Also in diesem Fall haben sie eine Grenze überschritten. Und als er sich dann öffentlich dagegen ausgesprochen hat, haben sie dann noch eine zweite Kündigung hinterhergeschoben, weil er sich ja quasi über diesen Vorgang beschwert hat.
Das Handy, worum es dabei ging, ist von der Kriminalpolizei untersucht worden. Die hat festgestellt, dass es keine Videoaufnahmen gegeben hat.
Im Ermittlungsbericht stand dann da, laut Bericht des DMS, erfolgte auf dem gesicherten iPhone keine Aufzeichnung in Form von Ton- und Bildaufnahmen. Auch eine Manipulation im Nachgang, in Klammern Löschung der imaginär hergestellten Videoaufnahmen, Klammer zu, wurde nicht durchgeführt. Polizeibericht Leipzig.
Die Kripo hat das Handy ausgewertet. Nichtsdestotrotz wurde er gekündigt. Und die IG Metall, das muss man einfach wissen, hat mit ihrer Mehrheit dieser Kündigung zugestimmt, was in der Folge hatte, dass ein Familienvater mit 2 Kindern, einer davon schwerst behindert, kein Geld mehr hatte. Er war arbeitslos. Das heißt, wir haben hier einen Kollegen, der für die gerechte Sache für die Arbeitnehmer in Deutschland gekämpft hat und der Opfer so einer Intrige wurde, die maßgeblich von IG Metall Funktionären betrieben wurde.
So, und das Verfahren heute ist sehr gut ausgegangen. Die IG Metall Funktionäre wurden in ihre Schranken gewiesen und wir haben beide Kündigungsschutzklagen gewonnen.
Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.